HR2 Kultur. Der Tag.
Herzlich willkommen heute zu einer etwas anderen Ausgabe von Der Tag in HR2 Kultur. Heute laden wir Sie ein zu einem interreligiösen Gespräch zu der Frage Zuversicht in der Krise. Was können die Religionen aktuell für die Gesellschaft tun? Darum soll es gehen in der kommenden knappen Stunde. Und dazu begrüßen Sie die HR-Religionsredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse.
Ja, das Leben steht still. Die Kanzlerin spricht von einer historisch ernsten Situation. Das Virus breitet sich rasant aus, sorgt für massive Verunsicherung. Ängste machen den Menschen zu schaffen vor der Ansteckung, vor Vereinsamung, Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin. Viele suchen in dieser Situation Trost und Halt, auch im Glauben. Aber auch Kirchen, Synagogen und Moscheen sind geschlossen. Keine Gottesdienste, keine tröstende Gemeinschaft. Erlaubt ist nur die persönliche Stille Andacht. Was kann Menschen Halt geben, wenn vertraute Sicherheiten plötzlich wegbrechen? Welche Ressourcen haben wir, um mit solchen Unsicherheiten umzugehen? Was können wir in dieser Situation neu über uns selbst und über das Zusammenleben als Gesellschaft entdecken? Welche Hilfen haben die Religionen in der gegenwärtigen Krise anzubieten?
Darüber wollen wir jetzt sprechen und dazu begrüßen wir als unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zunächst die evangelische Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck. Sie ist uns aus Kassel zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Hofmann.
Grüß Gott aus Kassel.
Und hier bei uns im Studio der Kapuzinerbruder Paulus Terwitte aus Frankfurt. Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und per Telefon sind bei uns die muslimische Publizistin Kola Mariam Hübsch. Schönen guten Tag Ihnen.
Ja, guten Tag.
Und last but not least, ebenfalls telefonisch dabei, Rabbiner Julien Chaim-Soussan von der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Vielen Dank Ihnen, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Frau Bischöfin Hofmann, die Frage an Sie zunächst. Alle Gottesdienste sind verboten, alle Veranstaltungen abgesagt. Man soll Nähe vermeiden. Das ganze herkömmliche Kirchensystem im Grunde ausgeschaltet. Was bedeutet das? Was können Sie eigentlich noch machen?
Also es sind nicht alle Gottesdienste verboten, sondern es ist Gottesdienstfeiern in Kirchengebäuden im Moment nicht möglich. Aber Gottesdienstfeiern im Rundfunk und im Fernsehen und über das Internet ist weiterhin möglich, hat vorher auch schon stattgefunden und wird jetzt im Moment einfach intensiver wahrgenommen. Und auch das Angebot hat sich explosionsartig vermehrt.
Wir zeichnen diese Sendung auf, denn freitags um 18 Uhr, wenn wir senden, da ist Schabbat, der Ruhetag der Juden. Herr Soussan, wie feiern Sie jetzt in Zeiten von Corona?
Ja, wir haben ein enormes Problem damit. Wir haben die Schwierigkeit, dass der Gottesdienst ja eigentlich ein Quorum von mindestens 10 Männern erfordert, und zwar 10 Männer in einem Raum. Das kann man nicht virtuell erstellen, um bestimmte Gebete sprechen zu können und auch um öffentlich aus der Tora zu lesen. Auf der anderen Seite haben wir die Problematik, dass wir, wenn wir uns an die religiösen Vorschriften halten, an die orthodox-jüdischen Vorschriften, dann dürfen wir am Schabbat auch Elektrik nicht aktiv benutzen. Das heißt, wir können also auch keine Gottesdienstübertragungen machen, die Leute dann wenigstens mit verfolgen oder begleiten können bei sich zu Hause. Und damit haben wir tatsächlich ein enormes Problem. Das Ganze gilt auch für viele andere normalerweise üblichen religiösen Zusammenkünfte, ob das das Trösten bei Menschen zu Hause ist in den 7 Tagen nach einem Trauerfall oder ob das Beschneidungen sind, Hochzeiten wären etc.
Und haben Sie irgendeine Lösung gefunden oder müssen Sie im Grunde das religiöse Leben brachliegen lassen?
Ja, also zum einen ist es natürlich dann individualisiert, also auch im Hinblick darauf, dass wir natürlich auch nicht nur wegen der Verordnung, sondern eben auch aus religiöser Überzeugung vermeiden sollen, sich gegenseitig anzustecken. Das ist ein Grundsatz, dass wir Leben retten müssen. So lernen wir es aus der Tora. Ist natürlich richtig und wichtig, dass man eben zu Hause dann betet. Und zum anderen ist es so, dass jetzt hier in Frankfurt der Kollege Rabbiner Appel beispielsweise vor Schabbat, also heute Nachmittag im Anschluss jetzt an unsere Aufzeichnung, sozusagen einen Vorab-Gottesdienst macht und auch nach Schabbat einen Gottesdienst aufzeichnen wird für den Ausgang von Schabbat, sodass die Leute zumindest ein bisschen das Gefühl haben, sie haben doch auch ein Gebet, das sie mitverfolgen können. Mhm.
Frau Hübsch, auch für Muslime ist der heutige Freitag ja ein Tag des gemeinsamen Gebetes. Was ist denn da eigentlich aktuell noch möglich? Denn die offiziellen Gebetszusammenkünfte sind ja auch bei den Muslimen verboten.
Genau, die Moscheen waren heute für das Freitagsgebet nicht geöffnet. Und das ist tatsächlich einschneidend. Ist auch für viele eine schmerzliche Erfahrung zu sehen, dass es einem so selbstverständlich geworden war, jetzt nicht mehr geht. Aber es gab von der Gemeinde die Empfehlung, das haben sehr viele auch umgesetzt, in der Familie das Freitagsgebet stattfinden zu lassen. Es gab dann auch eine kleine Anleitung, wie man als Laie sozusagen jetzt die Funktion des Imams übernehmen kann. Das ist theologisch ohne weiteres möglich und dass eben dann zu Hause dieses Freitagsgebet auch stattgefunden hat mit einer kleinen Predigt. Und dann haben wir, also ich bin Mitglied bei der Ahmadiyya Muslim Jamaat und das ist eine muslimische Gemeinschaft, die weltweit von einem Kalifen auch zusammengehalten wird. Und da habe ich das heute, gerade heute, als besonders wohltuend empfunden, dass es da eine Live-Übertragung der Freitagsansprache des Kalifen gab. Das heißt, der Kalif hat aus London gesprochen und weltweit konnte man das sehen. Und natürlich war auch das Coronavirus ein Thema während dieser Ansprache. Und das ist dann schon etwas, was einem dann doch wieder Halt gibt, weil es ein Stück weit Normalität aufrechterhalten ist, dass wir immerhin diese Form der gemeinsamen Freitagsgebets dann doch noch haben in unserer Gemeinde. Digitale Technik macht es möglich.
Die individuellen Gebetsformen bleiben natürlich auch bestehen und möglich weiterhin.
Ja, genau. Also alleine das Gebet ja ohnehin. Und die Moscheen sind auch nicht geschlossen, weil das ist ja auch nicht verboten, sondern eben dieses Freitagsgebet, wo viele Gläubige dann zusammenkommen, das war jetzt nicht möglich heute.
Bruder Paulus, wir hören es schon. Es wird durchaus jetzt viel experimentiert, um doch noch Kontakt der Gläubigen mit ihrer Gemeinde möglich zu halten. Ihre Ordensgemeinschaft an der Frankfurter Liebfrauenkirche ist ja auch wichtiger Anlaufpunkt für sozial Schwache, für Obdachlose. Wie wirkt sich da die Krise aus?
Ja, wir mussten natürlich auch die Vorgaben ernst nehmen und haben dann in unserem Franziskustreff entschieden, dass wir jetzt die Zahl von 32 auf 16 reduzieren, auf 12 reduzieren. Die Gäste sitzen 1,5 Meter voneinander entfernt.
Sind viele, die zum Frühstück zum Beispiel
kommen? Ja, wir haben jetzt heute 70 bis 80 Gäste gehabt. Wir haben dann die Frühstückszeit reduziert, 15 Minuten. Draußen jetzt ein Waschbecken installiert. Die Leute sollen sich die Hände waschen. Das Warten geht nicht mehr in einer dichten Traube vor der Tür, sondern jetzt stehen alle vereinzelt auf dem Hof und warten, bis sie reingelassen werden. Unsere Ehrenamtlichen haben wir gebeten, daheim zu bleiben, diejenigen, die über 65 sind. Und wir sind sehr, sehr erstaunt, erstens, dass unsere obdachlosen Gäste erstmal sehr diszipliniert und sehr ordentlich einfach sagen, wir respektieren und danken herzlich, dass wir überhaupt noch willkommen sind. Dann wissen wir auch gar nicht, was es für einen obdachlosen Menschen heißt, dass er ein Ausgangsverbot kriegen soll, wenn das denn kommt. Er hat die ganze Zeit schon immer Ausgang. Wie soll das gehen? Das wissen wir auch noch nicht. Und ich finde sehr schön, dass uns Wohltäterinnen, Wohltäterspender einfach sagen, schön, dass ihr das macht. Ihr macht es auch für uns und wir wollen euch den Rücken stärken. Das ist schon auch eine große Erfahrung von Solidarität.
Bruder Paulus, Sie sind ja auch als Seelsorger sehr gefragt. Sie haben Kontakte mit vielen Menschen, vermutlich auch mit allen Medien, die Sie ja ohnehin ganz normal bespielen, schon seit langem eben auch die elektronischen Medien. Was kommt Ihnen da im Moment an Bedürfnissen entgegen? Was sind so die Gefühlslagen der Menschen, die Ihnen gegenüber jetzt im Moment geoffenbart werden?
Ja, wir haben mit unserer Gemeinschaft, wir sind im Moment 10 Männer, Kapuziner, auch Jüngere. Wir haben das Glück, dass einige zum Praktikum bei uns sind. Wir bilden eine Gebetsgemeinschaft, auch ganz neu, dreimal am Tag, alle zusammen, Messfeier. Und wir haben uns vorgenommen, vor allen Dingen, dass wir, soweit wir unsere Leute kennen, auch mit Telefonnummern, dass wir sie anrufen wollen. Also wir möchten ganz aktiv ihnen sagen, wir sind bei euch. Und heute hatte ich ein längeres Gespräch mit jemandem, der fast jeden Tag bei uns in der Kirche ist. Und die sagte, gut, dass du anrufst. Also mir fällt die Decke bald auf den Kopf. Und was soll ich eigentlich noch sagen? Und ich werde jetzt hier einfach beten und im Rundfunk die Gottesdienste mitverfolgen. Eine andere Dame sagte mir, ja, mein Sohn hat mir gesagt, ich darf die Enkelkinder nicht mehr haben. Die nächsten 4 Wochen kommen die Enkel nicht mehr. Ich bin verwitwet. Ich bin jetzt plötzlich von jetzt auf gleich auf null gestellt. Und jetzt kann ich endlich mich der Mystik der heiligen Hildegard ganz tief widmen. Das ist so eine Frau, die sich dieser Mystik schon immer gewidmet hat und die diese Zeit jetzt nutzen will. Und dann kann ich für mich innerlich nur sagen, toi, 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 weil ich ja weiß, was nach einer Woche Stille eigentlich wirklich passiert. Da ist schon eine Menge noch zu tun. Und ich hoffe, dass so ein Gesprächsnetz, Telefonnetz sich immer weiter erweitert zwischen den Bürgerinnen und Bürgern.
Aber immerhin doch ein positiver Blick auch auf diese plötzliche Situation, sozusagen auf Null gestellt zu werden. Frau Hübsch, wie erleben Sie es sozusagen mit den Menschen aus Ihrer Gemeinschaft? Was sind da die Fragen? Was treibt die Menschen um?
Also ich beobachte auch, dass tatsächlich viele nachdenklich geworden sind, dass viele diesen Reset, also diesen Shutdown quasi, das alltägliche Leben ist zum Stillstand gekommen, viele gehen ja auch nicht mehr arbeiten. Das führt dazu, dass man auch nochmal neu darüber nachdenkt, wer ist man überhaupt? Wer ist man ohne Arbeit, ohne den sozialen Austausch mit anderen Menschen, der zumindest persönlich ja so nicht mehr möglich ist? Und das macht was mit den Menschen. Also sie denken auch mehr über Religion nach, über Spiritualität. Es gibt natürlich das ganz alte Narrativ auch, ist das jetzt eine Form von Strafe? Will uns Gott damit etwas sagen? Also diese Gedanken machen sich die Menschen. Und sie überlegen sich zumindest, ob sie nicht etwas ändern müssten oder was für Chancen sich jetzt auch neu entwickeln können. Weil gerade der Islam oder auch alle Religionen sind ja darauf aufgebaut, dass wir zwei Grundpfeiler haben, dass man dem Schöpfer nicht nahe kommen kann, ohne der Schöpfung zu dienen. Und dieser Aspekt, also jetzt nochmal neu zu überlegen, habe ich vielleicht in meinem Alltag zu sehr an mich gedacht, habe ich zu sehr funktioniert, gearbeitet, konsumiert und letztendlich aber nicht darüber nachgedacht, warum ich überhaupt existiere, was der Sinn meines Lebens ist, wie ich anderen Menschen helfen kann, wie ich mich meinem Schöpfer nähern kann, indem ich der Schöpfung diene. Und jetzt ergeben sich im Kleinen ja schon Gelegenheiten. Es gibt ein Projekt, was auch in der Gemeinde gestartet wurde, Nachbarschaftshilfe. Das habe ich gesehen, machen ganz viele Menschen, egal ob religiös oder nicht, dass man auf seine Nachbarn zugeht, dass man fragt, wer kann Hilfe gebrauchen, gerade Menschen in der Risikogruppe, und dass man wieder ein neues Bewusstsein dafür entwickelt, wie geht es eigentlich meinen Mitmenschen, und auch Aspekt Familie, dass Familien jetzt stärker zusammenwachsen, das fällt mir ganz stark auf, also viele sind ja in Homeoffice, die Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Und es ist jetzt so ein neues Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb der Familien da. Man hat vielleicht auch eher mal Zeit, gemeinsam zu beten, gemeinsam nachzudenken, gemeinsam zu essen und seinen Alltag zu verbringen. Und wenn, ja, man wird jetzt wahrscheinlich auch merken, wenn es Schwachpunkte innerhalb dieses Familiensystems gibt, aber es kann eben auch eine neue Chance sein, etwas kennenzulernen, was vielleicht im Alltag leicht untergeht, und zwar diese zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten, sie zu pflegen.
Da kann ich vielleicht noch hinzufügen, das Sprichwort sagt ja, Not lehrt beten. Man könnte jetzt noch sagen, Not lehrt miteinander neu wieder zu sprechen, und dann kommen ja die Fragen auf, wenn ich es nicht geübt habe. Wenn ich jetzt in meinem Alltag nicht geübt habe, regelmäßig zu beten in der Familie, soll jetzt der Papa plötzlich ein Vaterunser anfangen? Wenn ich nicht geübt habe, über Krisen wirklich tiefgründend zu sprechen, soll jetzt die Mutter sagen, wirklich mal in einem echten Gespräch, jetzt müssen wir mal auf die Basis gehen. Da sehe ich noch große Aufgaben, und die Telefonseelsorgen, so stelle ich mir vor, sind jetzt gefragt wie noch nie, weil Menschen plötzlich an Grundfragen kommen, die sie bis jetzt geflissentlich übersehen konnten.
Frau Bischofin Hoffmann, haben Sie ähnliche Erfahrungen, dass jetzt sozusagen neue Fragen auftauchen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Religion? Fragen Menschen anders oder neu nach Religion?
Auf jeden Fall. Ich erlebe, dass eine große Frage ist, wie wird jetzt das, was Passionszeit bedeutet, was Ostern für uns bedeutet, neu erfahrbar, neu greifbar? Wie können wir diese Botschaft leben und gestalten? Da passiert, wie vorhin schon gesagt, vieles im Internet, dass wir auch versuchen, für die Familien Angebote zu entwickeln, Gebetstexte ins Netz stellen, sodass die Menschen, für die das ganz ungewohnt ist, die nicht wissen, was sage ich da, wie mache ich das, da einen Hinweis finden. Wir haben versucht, diese Woche zu koordinieren, dass überall um 12 Uhr die Glocken läuten, sodass Menschen einfach, wenn sie die Glocken hören, wissen, jetzt wird gebetet, jetzt denken Menschen an die, die allein zu Hause sitzen und niemanden mehr sehen können. Und dazu gibt es auch Gebete im Internet, an die man sich halten kann, wenn man selber dafür keine Worte und keine Sprache findet. Mhm. Was ich genauso wichtig finde im Moment, ist die Frage, wie können wir uns um die kümmern, die jetzt eben alleine sind? Was können wir tun, um Familien zu unterstützen? Wie knüpfen wir in dieser Situation Sorgenetze digital, übers Telefon, über den Gartenzaun, sodass Menschen nicht in so eine völlige Isolierung oder auch eine totale Panik kommen? Ich erlebe es im Moment so, dass vor allen Dingen eine große Verunsicherung da ist. Also es ist so ein bisschen wie große Sturmwarnung, und man sitzt zu Hause und hört eigentlich noch nicht viel vom Wind und weiß aber, es wird kommen. Und das macht Angst, das ist unheimlich, es ist auch eine Erfahrung von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, von Ausgeliefertsein. Und das weckt natürlich auch Fragen, wo ist Gott in dieser Situation? Und wie begleitet uns Gott jetzt in all dem, was da ist. Ich glaube nicht, dass es eine Prüfung oder eine Strafe Gottes ist. Es ist ein Geschehen, was mit der Verbundenheit in unserer Welt zusammenhängt, was Menschen aus früheren Jahrhunderten, man denke nur an die Pest oder die Cholera, natürlich kannten, was wir für überwunden hielten, und wir erleben eben jetzt, unser Leben ist tatsächlich auch verwundbar und angreifbar und verletzlich.
Wie umgehen mit dieser Verunsicherung und den Fragen? Das sind ja wirklich, wir haben es gehört, zum Teil ganz große existenzielle Fragen, die da aufgerufen werden. Rabbiner Soussan von der Frankfurter Jüdischen Gemeinde, begegnet Ihnen das auch, diese große Frage nach dem Warum, also bis dahin, warum lässt Gott das zu? Und welche Möglichkeiten haben Sie im Moment als Rabbiner einer Gemeinde, ja auch den Menschen so ihre persönlichen Fragen zu beantworten?
Ja, also ich denke, man kann das unterscheiden in zwei Ebenen. Das eine ist so die pragmatische Anfragen, die die Menschen haben, auch im Hinblick auf das anstehende Pessachfest, das wir normalerweise etwa zeitlich parallel zu Ostern begehen, normalerweise eben auch im großen Rahmen in der Gemeinde, gemeinsam mit 300, 400 Teilnehmern an zwei Abenden aufeinander. Folgend, dass die Menschen fragen, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich alleine zu Hause bin? Das ist ein Abend, der ja auch inhaltlich sehr, sage ich mal, aufwendig ist. Man geht durch einen Gebetstext, der in einem kleinen Büchlein abgedruckt ist normalerweise. Und da gibt es ganz viele rituelle Dinge, die man tut an diesem Abend. Und wie schaffe ich das denn jetzt alleine? Also es sind so diese pragmatischen Fragen. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt hat auch einen Dienst eingerichtet, das nennt sich WeCare. Und das ist auch wirklich erfreulich zu sehen, wie viele Menschen, auch junge Menschen vom Studentenverband und andere mehr, sich gemeldet haben, um helfen zu können, um Einkäufe, Besorgung zu erledigen für ältere Menschen, für alleinstehende Menschen oder einfach solchen, die es eben selber momentan nicht leisten können. Ich habe selber sozusagen einen kleinen Vorgeschmack bekommen, weil ich jetzt eine Woche lang selber erkältungskrank zu Hause war und auf Anraten des Arztes eben auch keine Interaktion mit allen anderen hatte. Ich habe mich heute, gestern habe ich dieses Ergebnis bekommen, also Corona ist es nicht, aber zumindest, wie gesagt, so dieses Gefühl von Quarantäne, wenngleich auch hier zumindest im Familienkreis nicht ganz alleine. Und der zweite Aspekt ist ja der religiöse, die religiöse Nachfrage. Auch da gibt es viele Kollegen, die darauf eingehen. Ich denke, man kann vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine, Corona, wenn man das übersetzt, Krone, also was ist eigentlich das, was uns regiert? Ja, was ist das, was mich sozusagen in meinen Handlungen beschränkt, einschränkt oder definiert? Und deshalb ist das natürlich auch eine Chance. Ich möchte auch nicht von Strafe oder von jetzt sozusagen, das hat Gott so gemacht damit. Aber wir haben die Möglichkeit, jede Situation, die wir im Leben erleben, auch als Chance zu begreifen, als Möglichkeit, damit umzugehen und vielleicht etwas Positives daraus zu machen. Ich habe noch nie so viele Klicks gehabt, sage ich mal, für die Internetauftritte, die ich habe, wenn ich eben über religiöse Themen spreche. Ich versuche sowohl für Kinder als auch für Erwachsene religiöse Themen zu besprechen, die Möglichkeit zu geben, eben darüber auch nicht nur sich zu informieren, sondern diese verschriebene Auszeit möglichst positiv auch zu nutzen, damit man hoffentlich am Ende nicht nur gesund, sondern vielleicht auch geistig und spirituell ein bisschen weiter gebildet ist als vorher.
Rabbiner Soussan, wenn ich Sie gerade das mal aufgreifen, mir ist aufgefallen, dass dieses Stichwort, diese Krankheit, diese Krise, diese Katastrophe als Strafe Gottes ist von Ihnen schon mehrfach angesprochen worden, von Frau Hübsch, von der Bischöfin Hofmann. Begegnet Ihnen diese Frage tatsächlich, dass Menschen sagen, hat Gott das irgendwie über uns gebracht?
Mir hat es bis jetzt noch nicht begegnet. Ich sehe eher, dass Menschen sagen, es ist einfach erstmal ein Weltgeschehen. Also es ist eher, ich glaube im Moment sind viele, die ich sehe, auch wir im Brüderkreis, sind erstmal staunend, dass weltweit überall die Menschen über das gleiche Thema reden. Jetzt sind wir plötzlich vereint in der Angst und im Kampf gegen einen Virusfeind. Ja, das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung für gute Einheit, wenn man eine Einheit bildet gegen etwas. Gleichzeitig ist es aber auch eine neue Erfahrung, dass alle miteinander merken, wir können etwas bewegen. Und da muss man auch sagen, bei aller Diskussion, die auch geführt wird, in anderen Fragen bewegt sich nicht so schnell was. Also wenn wir dran denken, was an der griechischen Grenze passiert, keiner redet mehr darüber, also wie es diesen Menschen geht, da merke ich auch so ein gewisser Egoismus, der da hochkommt. Also die Angst macht einen ja auch egoistisch. Und dann bleiben die Leute zu Hause, weil sie am Ende nicht sterben wollen. Und wir haben ja alle Hände voll zu tun, ich glaube in allen Religionen, wenn ich das mal so sagen darf, jedenfalls bei uns, den Menschen zu sagen, wir müssen jetzt nicht handeln, weil wir jetzt irgendwie was Negatives erleben könnten, sondern aus Liebe zum anderen. Ja? Und wenn diese Nächstenliebe jetzt gestärkt wird, das ist schon sehr gut. Aber wenn ich jetzt gestern am Main entlang spazieren gegangen bin, merke ich, da ist mit der Nächstenliebe gesamtgesellschaftlich noch nicht so viel los. Die Leute hängen weiter eng zusammen und wir werden ja sehen, ob die Regierung da mit stärkeren Maßnahmen reagieren muss.
Frau Hübsch, ich greife das mal auf, die Frage nach dem, was Gott will mit dieser Krise, ist ja für Muslime möglicherweise, die den Begriff des Kismet kennen, also des Schicksals, die also Situationen als von Gott geschickt erleben und sich dem ergeben, vielleicht gar nicht so abwegig. Wie sehen Sie das, Frau Hübsch?
Ich glaube, was man ganz allgemein zumindest festhalten kann, das ist auch etwas, was der Koran immer wieder thematisiert, dass Gott, dass Allah die Menschen prüft, um zu sehen, wer der Beste im Handeln ist. Also er schickt Herausforderungen, er schickt einen Mangel an Nahrung, der Mensch wird geprüft mit Verlust an Gut und Blut, mit Schwierigkeiten, um dann eben sich auch beweisen zu können. Und das ist ja auch ein bisschen, was wir jetzt sehen, wie solidarisch handeln Menschen in Zeiten vielleicht auch der Not. Ist immer wieder angesprochen worden, dass man zum Beispiel, dass es völlig unsolidarisch ist, wie auch die Kanzlerin sagte, jetzt zu hamstern oder eben nur an sich zu denken. Gerade junge Menschen, die sich noch weiterhin frei wähnen und sich weiterhin dann treffen und damit die Gesellschaft als Ganzes gefährden. Das sind ja alles Aspekte, wo dann sichtbar wird, dass das mit der Solidarität vielleicht nicht so weit her ist. Und die Frage ist schon, was würde passieren, wenn das ganze System noch weiter zusammenbricht oder noch weiter angeschlagen ist? Können wir das nur mit Verboten und mit härteren Maßnahmen regeln? Oder ist der Einzelne in der Lage, ja so moralisch und ethisch verantwortungsvoll zu handeln, dass er aus sich selbst heraus eigentlich schon das Richtige tut? Mhm. Und ich denke, da ist es schon auch so, dass es gibt ja dieses berühmte Böckenförde-Diktum, der freiheitlich-säkulare Staat, der lebt von normativen Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und das sehen wir jetzt vielleicht schon. Da ist auch, glaube ich, Religion eine ganz wichtige Ressource, weil letztendlich alle kulturellen Quellen, aus denen sich das Normbewusstsein und auch Solidarität von Bürgern speist, sind jetzt wichtig und werden auch jetzt wichtiger werden, weil letztendlich der Einzelne nicht nur durch Verbote für das richtige Handeln motiviert werden kann, sondern es muss einen inneren Antrieb geben. Und das hat etwas mit einer inneren Moral zu tun, die, glaube ich, Religion ganz oft herstellen kann.
Ja, ist denn von Ihrer Tradition her der Gedanke, dass das sozusagen eine Schickung Gottes ist, noch vermittelbar?
Ja, es gibt schon diesen Gedanken, dass Gott die Menschen prüft und dass Gott auch Warnungen sendet. Das ist, glaube ich, auch in allen Religionen schon zu Hause, dieser Gedanke. Und dass auch gerade solche schweren Voraussetzungen, also solche schweren Umstände etwas damit zu tun haben, dass der Mensch Gott vergessen hat. Dass der Mensch vielleicht auch nicht mehr, wobei, da ist vielleicht ein wesentlicher Punkt noch, dass es im Koran so vermittelt wird, dass Strafen Gottes nicht nur etwas damit zu tun haben, dass die Menschen Gott vergessen haben, sondern vor allem, dass sie die Rechte der Mitmenschen nicht mehr achten. Also dass Unrecht in einer Gesellschaft geschieht und dass keine Solidarität mehr vorhanden ist. Und dass ich glaube schon, dass viele zumindest darüber nachdenken, was können sie denn verstärkt tun in ihrem individuellen Leben, um eben ein Leben zu führen, was stärker von Mitmenschlichkeit, von Empathie geprägt ist und dass sie sich auch mehr Zeit einfach nehmen für Spiritualität, dass sie nicht vielleicht zu sehr in einem Hamsterrad gefangen waren. Aber es gibt vielleicht, um das noch zu ergänzen, es gibt zwei Aspekte. Es heißt in dem Islam auch, dass man das Kamel anbinden soll. Also es ist eine ganz berühmte Überlieferung, dass der Prophet sagt, das eine ist, dass du Gott vertraust, das andere ist aber auch, dass du selber dein Mögliches tust, um die Umstände zu verändern. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, das ist jetzt eine Strafe Gottes oder so, sondern wir müssen auch als Menschen darüber nachdenken, was ist unser Anteil daran oder was können wir tun, um die Situation zu verbessern.
Also ich würde gerne noch hinzufügen, wenn wir von Gott schon anfangen zu sprechen in dieser Not, dann muss man sehen, dass alle Rede über Gott in der Not am Ende landet bei dem Ruf Jesu, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also es muss der letzte Schritt getan werden, wirklich zur Bekehrung, vielleicht auch in dem Sinne, wie Sie es gerade mit dem Kamel geschildert haben, eine Bekehrung muss stattfinden. Wir haben ja leider in den letzten Jahren tatsächlich erlebt, dass Leute selber die Strafe Gottes vollziehen wollten. Und wir haben erlebt, dass Menschen, die religiöser geworden sind, uns eigentlich nur Angst gemacht haben. Und von daher würde ich jetzt mal auch vorsichtig sein, jetzt zu glauben, die Leute sollten religiöser werden. Ich würde mal sagen, sie sollten herzlicher werden. Sie sollten tiefgründender werden.
Ich würde meine Frage genau an Beate Hofmann, die Bischöfin in Kassel, diese Frage, wenn wir sagen, die Menschen fragen mehr nach Religion, nach Glauben, auch nach Gott, was antworten Sie auf die Frage, was hat Gott mit einer solchen Situation zu tun oder sogar, wo ist Gott?
Also ich möchte zum einen sagen, aus meiner Sicht ist das, was hier gerade passiert, nicht von Gott gewollt oder irgendwie als Prüfung geschickt. Für mich ist das eine Konsequenz der Lebensverhältnisse, in der wir in der globalisierten Welt leben. Wir profitieren täglich von dieser globalisierten Welt und jetzt erleben wir auch ihre Schattenseiten. Und für mich ist Gott in dem Mitgehen, in dem Begleiten diese Erfahrungen, ich glaube, dass diese Erfahrungen uns schon daran erinnern, dass unser Leben verletzlich und verwundbar ist. Und das zeigt ja auch die Grunderfahrung des christlichen Glaubens, nämlich das Leiden und Sterben Jesu Christi, der eben genau durch diese Verwundbarkeit und diese Verletzlichkeit des Lebens hindurchgeht, auch in den Tod hineingeht, aber dort nicht stehen bleibt. Genau auf diese Zeit des Auferstehungsfeierns gehen wir im Moment zu, in der Passionszeit und dann in Ostern. Und ich glaube, dass das für uns nochmal eine ganz neue Kraft entwickeln wird, diese Erfahrung von Leiden, von Angst, aber auch von Hinwendung an Gott. Also ich erlebe in diesen Tagen, dass das Lesen vom Psalmen für mich eine völlig neue Unmittelbarkeit bekommt, weil die Erfahrungen von der Menschen in diesen Psalmen, in diesen Gebeten sprechen, plötzlich auch unsere Erfahrung wird, die Erfahrung von Angst, die Erfahrung von Bedrohung und gleichzeitig immer die Erfahrung von Vertrauen auf Gott, von Vertrauen auf das, dass Gott bei uns ist, uns begleitet, uns unterstützt und uns Menschen an die Seite stellt, die uns jetzt eben helfen, sei es virtuell, sei es telefonisch, sei es in der Familie.
Ist das für Sie eine Prüfung? Wir haben ja davon gesprochen, dass das auch als Prüfung geschickt ist, würden Sie es so formulieren?
Ich würde es als Anfechtung formulieren. Das ist für mich der theologische Begriff. Also zu sagen, es gibt Erfahrungen im Leben, die Glauben und das, was für mich bisher selbstverständlich oder verlässlich war, in Frage stellen. Das kann eine schwere Krankheit sein, das kann ein Unglück sein. Und solche Erfahrungen machen Menschen immer und zu allen Zeiten. Und ich glaube, dass Gott uns begleitet auf dem Weg durch diese Anfechtungen. Glaube bewahrt nicht vor diesen Anfechtungen, aber Gott hilft mit diesen Anfechtungen zurechtzukommen und dahin durchzugehen. Also mich begleitet da das Gebet von Dietrich Bonhoeffer, der ja vor 75 Jahren gestorben ist, erschossen worden ist von den Nazis, der gesagt hat, ich glaube, dass Gott mir die Kraft gibt, solche Erfahrungen auszuhalten, aber gibt sie mir nicht im Vorhinein.
Rabbiner Soussan, die Bischöfin Hofmann, hat die Psalmen angesprochen, im Grunde ja das jüdische Gebetbuch. Geht es Ihnen ähnlich, dass Sie gerade jetzt auch noch mal in diesen uralten Texten Trostworte finden, die heute sprechen?
Ja, ich würde gerne noch grundsätzlich zu dem, was vorher gesagt worden ist, auch Folgendes hinzufügen. Also gerade im Judentum haben wir eigentlich eine sozusagen differenzierte Meinung in dem, was Gott tut oder nicht. Natürlich ist Gott omnipräsent und letztendlich ist alles auf ihn zurückzuführen. Aber es ist eben, glaube ich, schwierig, wenn wir jetzt von einzelnen Umständen, ob die jetzt im Privaten oder jetzt wie hier in einer Pandemie ausbrechen, dann sozusagen Schuld und Strafe in direkten Zusammenhang stellen. Wenn wir uns die Tora betrachten oder das Judentum betrachten, dann gehen wir davon aus, dass Gott uns eine Lebensanweisung gegeben hat. 613 Geh und Verbote, die wir einhalten sollen, nicht damit wir noch gottgefälliger werden, sondern damit wir hier ein möglichst optimales Leben führen können. Und zwar ein Leben miteinander in einem ausgeglichenen und friedlichen Zusammensein, in einem sozialen Frieden und ähnliches mehr. Insofern geht es mir nicht so sehr darum, mir die Frage zu stellen, wo ist Gott oder was bezweckt er damit oder nicht. Ich hoffe, dass Menschen auch bei glücklichen Erfahrungen, ob sie jetzt ein Kind bekommen oder heiraten oder ähnliches mehr, dass sie auch dann zu Gott finden oder das religiös zelebrieren. Und wenn wir davon sprechen, dass Menschen religiöser werden sollen, na selbstverständlich, dann das wollen wir hoffentlich immer, wenn wir Religion in dem Sinne verstehen, nämlich dass es dazu führt, dass die Menschen mehr auch füreinander und miteinander tun, nicht gewaltsam, sondern eben im, in dem Grundgeist, den wir ja miteinander teilen, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Also insofern würde ich auch diese Situation jetzt eben als Möglichkeit, als Chance begreifen wollen, dass man sich selber überdenkt, natürlich seine Taten überdenkt, nicht im Hinblick darauf, habe ich das verdient, sondern im Hinblick darauf, was kann ich denn besser machen? Wie kann ich mich denn besser bewähren? Nicht nur für die Gesellschaft, nicht nur um Gott gefällig zu sein, sondern tatsächlich, weil damit ich selber auch ein erfüllteres Leben habe. Und wenn alle oder mehr Menschen so denken würden, glaube ich, dann könnten wir auch eine Gesellschaft haben, die besser miteinander funktioniert.
In früheren Jahrhunderten haben Christen in Zeiten der Pest ja Gelübde abgelegt, zum Beispiel in Oberammergau. In diesem Jahr hätte es wieder in Oberammergau die Passionsspiele geben sollen, aber die sind ausgerechnet wegen der Corona-Pest, wenn ich das mal so sagen darf, verschoben worden um 2 Jahre. Macht das eigentlich Sinn, an solche Gelübde zu denken? Frau Hoffmann, Sie kommen aus Bad Tölz, Sie kommen aus dem Bayerischen. Es ist ja doch eine Tradition, die sehr tief reicht auch, sozusagen Besserung zu geloben, sich aufwecken zu lassen in so einer Situation der absoluten Bedrohung.
Also als evangelische Theologin muss ich an der Stelle sagen, man kann nicht mit Gott verhandeln, so nach dem Motto, wenn ich jetzt gesund bleibe oder mir nichts Schlimmes passiert, dann will ich dies oder jenes tun. Das widerspricht meiner Vorstellung von Gottesbeziehung und das entspricht den Grundfesten evangelischer religiöser Überzeugung. Aber ich glaube, dass Rituale zum Beispiel im Moment eine große Rolle spielen oder eben das Erinnern an Dinge, die tragen. Und da kann die Vergegenwärtigung von der Passionsgeschichte ein ganz wesentliches Element sein. Von daher würde ich es nicht als frommes Werk oder als religiösen Handel sehen, aber als gute Erinnerungskultur, sich an die zentrale Erfahrung des christlichen Glaubens im Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi zu erinnern.
Da kann ich natürlich als katholischer Theologe einfach noch was dazulegen, weil ich sage, Rituale alleine, wenn sie nichts bewirken, sind einfach leer. Und wenn ich nicht glauben kann, dass das etwas bewirkt bei meinem Herrn, dass ich bete, wenn ich nicht glauben kann, dass das etwas bewirkt, dass ich jetzt zu Hause bleibe und zwar nicht nur um den Virus zu bekämpfen, sondern wenn ich ein Opfer bringe, ich sage mal ein ganz altes Wort, wir bringen jetzt das Opfer, dass wir einen Shutdown haben. Hier werden ja Tausende von Opfern gebracht. Diese Opfer werden oft aus Angst gebracht. Wenn ich aber positiv sage, ich bringe es aus Liebe, dann denke ich, kann auch Gott sich daran freuen. Und ich finde in allen biblischen und religiösen Traditionen dieser Welt einfach die Hingabe in Liebe und dass ich etwas tue, dass das etwas bewirkt, wie auch der Tod Jesu Christi ja nicht nur ein Ritual war, sondern auch bewirkt hat die Vergebung aller Sünden und schließlich auch die Entstehung von Christenheit, von Kirche, von neuen Ideen. So ist meine Vorstellung. Von daher ist so eine Pestversprechen, wie wir es an vielen Orten haben, aus einer tiefen Überzeugung heraus, das nützt auch was, wenn ich was mache. Das ist nicht nur ein Ritual, was mir gut tut, das tut auch Gott gut.
In dieser Woche gab es ja so einen kleinen Pilgergang von Papst Franziskus. Der ging ja in Rom zu diesem Pestkreuz, um da vor diesem Kreuz ein Bittgebet zu sprechen. Er habe gefleht um ein Ende der Corona-Krise, stand in den Nachrichten. Rabbiner Soussan, hilft das Beten gegen Corona?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es, habe die Begrifflichkeit gerade nicht sehr gutiert, es ist kein Handel. Also wir können nicht sagen, ich bete so viele Gebete und dann bin ich damit geschützt oder ich mache so viele, erfülle so viele Gebote und habe dann automatisch sozusagen eine Rückversicherung. Gerade in Zeiten von Epidemien weiß man, dass Gerechte mit Ungerechten gemeinsam dahingerafft werden und es gibt keine Garantie. Und nichtsdestotrotz ist Gebet natürlich wirksam. Das Gebet wirkt, wir wissen nur nicht wie. Möglicherweise sind die Gebete, die wir sprechen, eben nicht der Schutz für mich, sondern der Schutz für andere Menschen, für die Gesellschaft oder wie auch immer. Also das Beten hilft auch mir, mich besser zu fühlen. Der hebräische Begriff für Beten heißt Lehit Palel, das ist reflexiv. Also was macht das Gebet mit mir und welche vielleicht innere Einstellung kann ich dann auch in mir verändern, um mit einer Situation besser fertig zu werden. Und insofern stimmt es schon, dass wir beten sollen und hoffen und beten sollen auch dafür, dass es besser wird, dass Gott hoffentlich all die gesammelten Gebete von allen, die zu ihm beten, egal von welcher Religion, dass er sie erhören mag, dass diese Krise möglichst bald und auch für alle glimpflich vorübergeht. Aber wie gesagt, das ist eben nicht ein Quid pro quo. Ich kann, ich kann mich nicht darauf verlassen.
Da hätte ich doch noch eine Frage, weil ich gerade heute Morgen sehr intensiv in dem Psalmen gebetet habe. Und da heißt es im Psalm 69, erhöre mich, Herr, in deiner Huld und Güte, wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen, verbirg nicht dein Gesicht vor mir, erhöre mich bald. Der Beter betet das ja doch, weil er eine Erwartung an Gott hat, oder nicht? Wie verstehen Sie das, lieber Kollege?
Nochmal, selbstverständlich. Die Erwartung ist da, dass Gott unsere Gebete hört und wir gehen davon aus, dass der omnipräsente, also allgegenwärtige Gott auch wirklich alle Gebete hört. Nur was er damit macht, das kann ich natürlich nicht wissen, genauso wenig wie ich weiß, in welchen Zusammenhängen Gott welche Dinge über die Welt bringt. Ist es eben nicht möglich, dass ich sozusagen jetzt ganz individuell mir ein Antivirus oder so eine Tablette nehme, indem ich bete und mich dadurch schütze. Nichtsdestotrotz, die Erhörung als solche wünschen wir uns, aber auch das steht schon im Talmud, wer für andere betet, dessen Gebet wird zuerst erhört.
Zuversicht.
Insofern ist die Erhörung eben nicht nur ein Egoismus, der dann zum Tragen kommt, indem ich mich da irgendwie jetzt schütze, weil ich denke, ich bin religiöser als andere, dann bitte mich zuerst. Sondern es muss immer eben auch ein Mitbeten sein für alle anderen, weshalb viele jüdische Gebete, wenn nicht die meisten, immer im Plural auch geformuliert werden.
Zuversicht in der Krise in HR2 Kultur hören Sie eine Sondersendung, ein interreligiöses Gespräch über die Frage, was können die Religionen aktuell für die Gesellschaft tun? Und ich würde gerne die muslimische Publizistin Kula Mariam Hübsch fragen. Sie haben uns vorhin schon sehr eindrücklich geschildert, wie viele auch persönliche Fragen im Moment aufgeworfen werden im Freundes- und Bekanntenkreises, wo man nochmal viel über sich selbst nachdenkt. Zwingt uns diese Situation neu, auch über die Zerbrechlichkeit des Lebens nachzudenken? Und was können Sie aus Ihrer religiösen Tradition den Menschen da mitgeben?
Also das ganz Praktische, was sich jetzt im Alltag so zeigt, wenn viele Menschen jetzt zu Hause bleiben und auch neue Strukturen finden müssen, um ihren Alltag, also es gibt jetzt nicht mehr die Arbeit, wo man hingehen muss und zu einer bestimmten Zeit da sein muss, gibt die Schule nicht mehr, das bricht ja alles weg. Und da haben manche Leute, Menschen auch Schwierigkeiten, jetzt so eine Routine auch in ihren Alltag reinzukriegen. Und da merke ich, dass wir als Muslime es da etwas einfacher haben, so empfinde ich zumindest, dadurch, dass wir 5-mal am Tag dieses Gebet haben, was den Alltag strukturiert. Mhm. Und was jetzt, alle sind zu Hause, keiner geht mehr zur Arbeit oder zur Schule, dass man also jetzt auch als Familie wieder gemeinsam zusammen 5-mal am Tag dieses Gebet verrichten kann. Dann auch davor natürlich die Hygienemaßnahmen, man macht dieses sogenannte Wudu, also die rituelle Waschung. Auch das zeigt nochmal, Hygiene ist wichtig, immer schon im Islam gewesen, also das regelmäßige sich waschen, aber das eben nicht nur sich auf den Körper bezieht, sondern auch auf diese Reinigung des Geistes sozusagen in der Auseinandersetzung mit Gott. Und da jetzt auch nochmal zum Stichwort Beten, also im Islam, und da kann ich dem Rabbiner auch zustimmen oder auch den christlichen Kollegen, das Gebet ist die wichtigste Waffe schlechthin. Also ist das Mittel, um jetzt auch, glaube ich, angstfrei sein zu können. Also es gibt da einen sehr schönen Koranvers, da heißt es, Alayse lahu bigafin abduhu, ist Allah nicht genug für seine Diener? Und das ist ein Vers, den viele Ahmadi-Muslime als Ring auch bei sich tragen, weil es sie immer wieder daran erinnern soll, dass wir letztendlich nur abhängig sind vom Schöpfer allein, von Gott allein. Und all die Umstände, all die Krisen, die wir jetzt uns Angst machen können, letztendlich keine wirkliche Gefahr für uns sind, wenn Gott unser Freund ist. Und Allah wird ja als bester Freund der Gläubigen beschrieben. Also wenn jemand eine lebendige Beziehung zu Gott hat und die auch schon lange hat, dann kann er sich auf Gott verlassen. Dann kann er sich von Gott geschützt fühlen und dann, egal was passiert, er braucht keine Angst zu haben. Weil viele Menschen haben jetzt eine unglaubliche Angst, auch einfach vor Tod, vor Krankheit, dafür, dass sie vielleicht Schmerzen erfahren müssen. Und diese Angst kann lähmend sein. Da zeigt sich jetzt auch, dass lange Zeit, glaube ich, das Bewusstsein auch, also das verdrängt wurde, dass das Leben sterblich ist und dass wir jederzeit sterben können. Das ist ja kein neues Phänomen, aber jetzt ist es eine Realität, die stärker sich ins Bewusstsein drängt. Mhm. Und das, glaube ich, ist religiösen Menschen, die immer schon stärker vielleicht in diesem Bewusstsein leben und auch eine intensive, enge Beziehung zu Gott haben. Ich glaube, das hilft Menschen, angstfrei zu sein und auch eine größere Gelassenheit und Zufriedenheit zu empfinden und sich da auch nicht so leicht verrückt machen zu lassen durch diese vielen Nachrichten, die jetzt auf uns einprasseln.
Angstfrei ist ein Stichwort, das natürlich sehr kräftig ist, muss ich sagen. Also, denn wir sind, glaube ich, alle ziemlich gebeutelt von der Angst. Frau Bischöfin Hoffmann, Sie haben ja auch schon von der Zerbrechlichkeit des Lebens gesprochen, die uns neu zu Bewusstsein kommt. Wo ist denn da die Stabilität oder Welche Sicherheit gibt es denn da, die der Glaube anbieten soll?
Ich glaube, dass die Sicherheit des Glaubens nicht vor der Erfahrung von Zerbrechlichkeit bewahrt, sondern dass sie dahin durchführt. Und von daher ist für mich, das würde ich gerne nochmal zu meiner Vorrednerin sagen, für mich ist es natürlich hilfreich, wenn ich Rituale habe, wenn ich religiös eingeübt bin, dann habe ich etwas, worauf ich zurückgreifen kann. Das ist ein Schatz, den die Tradition bereithält und der in solchen Krisen besonders hilft. Es gibt in der Bibel aber auch viele Geschichten von Menschen, die diesen Schatz erstmal nicht kennen, die aber in der Not dann einen Stoßseufzer, einen Schrei an Gott hin senden und sagen, hilf mir, dieses Jahr ist unsere Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, das ist im Moment wichtig. Auch wenn ich nicht religiös eingeübt bin, kann ich in dieser Situation mich an Gott wenden, kann schweigen, kann stammeln, kann schreien, kann einfach sagen, was mir durch den Kopf geht und habe in Gott ein Gegenüber und ich erlebe in diesem es mir von der Seele reden, dass Gott bei mir ist, dass mich das ruhiger macht, dass mich das erleichtert, dass mich das mit anderen Menschen verbindet, die auch beten, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung von Kraft ist, die durch diese Not und durch diese Erfahrung von Zerbrechlichkeit, von Leid, von Schmerz hindurchführt.
Ich glaube, dass der christliche Glaube auch zitiert aus der Tora, ein Wort, das uns auch im Christentum geläufig ist. Kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen? Ich vergesse dich nicht. Das ist ein ganz starkes Wort, das immer wieder mit mir geht. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Ich vergesse dich nicht. Dieses Wort geht in eine Angst hinein, dass ich Gott vergessen bin, Menschen vergessen bin. Gerade jetzt im Unterschied zu den früheren Pestzeiten, da hat man Prozessionen gemacht, Feldprozessionen, Pestkreuze aufgestellt, Spiele gemacht. Das dürfen wir jetzt alles nicht. Also wir dürfen genau das nicht, was Religion eigentlich tut. Die Herzen der Menschen öffnen und sie zusammenführen, damit sie miteinander beten. Man stelle sich nur vor, das Geschehen von Hanau würde jetzt passieren. Und es wäre verboten, sich zu versammeln auf dem Marktplatz. Und wir machen jetzt die Erfahrung, dass muslimische Bestatter, die können die Toten nicht begraben mit den Angehörigen. Ich habe da ja jetzt auch Dinge gehört, wo ich so einfach sage, da sind schon Herausforderungen, wo Menschen wirklich sagen, hast du mich vergessen, Gott? Und für mich ist der Trost, dass der Schrei Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ein Schrei eines Gottessohnes ist, dass Gott selber jeden Schrei der Menschen bewohnt, so sage ich mal als Christ. Und mir da einfach auch eine Hilfestellung gibt, wenn ich noch so laut zu schreien habe, das wird nicht umsonst sein. Da schreit das ganze Leben mit, das Leben, das in Gottes Hand ruht.
Rabbiner Soussan, wollten Sie gerade so was sagen?
Ich wollte gerne noch mal sagen, dass aus meiner Sicht, oder es ist einfach meine Erfahrung, dass auch wenn man nicht physisch präsent sein kann, über Telefon oder auch digitale Möglichkeiten, Erfahrungen von Gemeinschaft und sich gegenseitig unterstützen möglich sind, die einen irgendwann vergessen lassen, dass die Leute nicht neben einem sitzen. Das ist vielleicht am Anfang fremd und ungewohnt, aber ich glaube, auch das sind Erfahrungen von miteinander durch dieses dunkle Tal wandern und erleben, dass Gottes Stecken und Stab einen tröstet.
Ich wollte der Rabbiner Soussan in diesem Zusammenhang gerne nochmal ansprechen. Das ist ja im Grunde die große Erfahrung, die, sage ich mal, Vereinzelung, die soziale Distanzierung, die von uns gefordert ist. Bleib zu Hause, das ist im Grunde ja wirklich die wichtigste Regel für diese Tage, die wir alle einhalten müssen. Und Sie haben es schon beschrieben, wie für das Judentum ganz elementar ist, dass sozusagen das religiöse Leben auch in, und sei es eine kleine Gemeinschaft, stattfindet. Was können Sie sozusagen Menschen mitgeben, die alleine sein müssen und alleine sich an Gott wenden?
Ja, also das eine ist, dass wir, glaube ich, diese Zerbrechlichkeit des Lebens ja immer wieder erleben. Alle Geistlichen von uns, die auch Trauerbegleitung machen, erleben es immer wieder. Und auch da hat eben das Judentum eine Palette von Ritualen parat. Nicht nur, dass man bestimmte Gebete spricht bei der Beerdigung, aber dass man eben auch nach der Beerdigung 7 Tage lang die Angehörigen besucht und dort versucht eben auch gemeinsam Gebete zu sprechen, gemeinsames Lernen zu organisieren, dass die Besucher etwas zu essen mitbringen und ähnliches mehr. Das fällt jetzt auch alles weg. Und wir erleben jetzt eben einen Moment nicht der individuellen, sondern der ganz allgemeinen Trauer, Zerbrechlichkeit, das Gefühl, wie geht man mit solch einer Gesamtsituation um, ohne dass ich das jetzt direkt mit meinen Nächsten vielleicht einen größeren Kreis zelebrieren kann. Die üblichen Traditionen fallen teilweise weg. Und genau da ist es natürlich richtig und wichtig, dass wir uns trotzdem dieses Gefühl des Gemeinsamen geben. Also beispielsweise, dass die Gottesdienstzeiten eingehalten werden. Wenn wir morgens, nachmittags und abends beten, dass wir uns orientieren und sagen, wir beten das momentan aber weiter alle gleichzeitig zu den gleichen Gottesdienstzeiten, die wir einhalten würden, wenn wir in der Synagoge wären. Dass wir, das ist das, was ich jetzt auch mache, sozusagen Tutorials versuchen ins Netz zu stellen für diejenigen, die nicht selber beten gelernt haben, vielleicht einzelne Gebete zu sprechen, zu erklären, damit man eben, wie gesagt, das Gefühl hat, bei all der geografischen Distanz trotzdem das Gefühl hat, eine Einheit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil unterschiedliche Menschen unterschiedlich mit den sozialen Medien umgehen. Aber ich glaube, auch das haben wir erlebt. Also ich selbst persönlich auch, glaube ich, habe in den letzten Monaten auch aus Zeitgründen nicht so oft mit meinen Eltern telefoniert wie allein in der letzten Woche. Und ja, und ich glaube, dass alle versuchen momentan irgendwie diese Distanz, die man jetzt einhalten muss, zu überwinden, indem sie eben mit anderen auch sprechen, in Kontakt nehmen, sich ins Internet stellen, manchmal auch mit Humor Beiträgen. Also all das, glaube ich, führt dazu, dass wir das Gefühl haben, doch eine Zusammengehörigkeit.
Ich wollte
und das wirkt gut gegen die Zerbrechlichkeit, Gefühl der Zerbrechlichkeit.
Sie sprechen gerade das Gefühl der Zusammengehörigkeit an. Das ist, wenn ich es richtig sehe, ja eigentlich in all den religiösen Traditionen, die hier am Tisch sitzen, ein ganz wichtiges Element, dass man sich eigentlich immer wieder in virtuelle Gemeinschaften im Grunde einübt. Bei den Christen wird jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis eigentlich im Bewusstsein gesprochen, dass man das mit allen Christen weltweit zusammenspricht. Für die muslimische Gemeinschaft ist auch die weltweite Umma eine zentrale Größe. Was können die Religionen nochmal spezifisch, vielleicht auch ganz praktisch mitgeben, um so das Gefühl zu behalten, auch wenn ich meine Eltern, meine Geschwister jetzt nicht sehen können, wenn die Enkel nicht zu ihren Großeltern dürfen, wir können in Verbindung bleiben.
Das kann man selbstverständlich religiös gesprochen, wir beten füreinander. Und das sage ich auch ganz praktisch. Leute, macht euch Gebetszettel. Schreiben Sie einfach die Namen Ihrer Lieben auf und hängen Sie sie ums Kreuz rum im Wohnzimmer, wenn Sie Christen sind. Hängen Sie sich ein Kreuz auf, schreiben sich die Namen auf, das ist Tobias, Janina und so weiter. Und die bekommen einfach einen Platz unter dem Kreuz. Sagen Sie einfach das, was Sie in Ihrem Herzen gerade bewegt. Ich vermisse euch. Schreiben Sie es auf als Gebetswort. Hängen Sie es unter das Kreuz. Kriegen Sie es von der Seele runter. Fressen Sie nicht alles in sich rein. Schreien Sie mit dem Psalmisten. Sie dürfen auch mal laut werden in der Wohnung. Das darf man einfach mal. Und dürfen auch so zu Gott schreien. Also einfach für sich zu merken, ich muss mal raus. Und wenn ich nicht aus der Haustür kann, dann muss ich halt aus der Seele raus. Und die Gebetstraditionen, die ich kenne, sind meistens sehr brav. Der Rosenkranz wird heruntergeleiert und das Vaterunser wird heruntergeleiert. Das ist halt im Katholischen noch sehr, sehr verbreitet. Das mal ganz ernsthaft zu sprechen und wirklich mal so sagen, dein Reich komme, jetzt aber mal flott. Und wirklich mal aus dem Häuschen zu kommen Gott gegenüber. Ich glaube, dass Gott das gut vertragen kann. Wir dürfen ernsthafter glauben. Ich glaube, manchmal haben wir so ein bisschen esoterischen Glauben gemacht. Es muss uns immer gut tun. Nein, wir dürfen auch mal richtig in Rage geraten und anschließend vielleicht dann ein bisschen zufriedener sein.
Ich glaube, es gibt auch noch andere Wege, da Kontaktketten und virtuelle weltweite Gemeinschaft zu zelebrieren. Ich habe schon von den Glocken gesprochen, die ja eine uralte Erinnerung daran sind, dass zu bestimmten Zeiten gebetet wird und dass Menschen das auch stellvertretend tun. Es gibt im Moment eine Aktion, die sagt, abends um 19 Uhr gehen wir auf unseren Balkon und singen »Der Mond ist aufgegangen«. Wir arbeiten dran, auch über Posaunen da etwas möglich zu machen, dass man dann auch voneinander hört. Vielleicht auch an Ostern nochmal in besonderer Weise. Und ich glaube, dass Telefonketten im Moment ein wichtiges Element von Sorgenetzen sind, die auch aus dieser Vereinsamung oder dieser Vereinzelung herausführen können.
Frau Hübsch, was würden Sie noch als Sorgemaßnahmen, wenn man wirklich nicht buchstäblich von Mensch zu Mensch physisch helfen kann, empfehlen?
Ja, ich denke, man kann auch in dieser sogenannten Vereinsamung durchaus sehr viel Schönes und Positives sehen. Ganz zu Anfang hat jemand angesprochen, dass eine Dame sich auf den Wegen Hildegards von Bingen begeben will. Also das ist ja auch eine ganz reiche, ein reicher Bestandteil auch der islamischen Tradition, sich zurückzuziehen, sich absichtlich in Isolation zu begeben, um ganz neue spirituelle Erfahrungen mit Gott auch machen zu können. Und ich glaube, das beste Geschenk auch an seine Lieben, an seine Mitmenschen, die man jetzt vielleicht vermisst, ist ja ein Gebet, das aus dem Herzen gesprochen wird und das dadurch, dass es von einer unglaublichen Intensität, von einem Schmerz auch gekennzeichnet ist, auch Erfüllung findet, angenommen wird. Und diese Erfahrung, also die Erfahrung, dass Gott nicht abstrakt ist, dass Gott nicht ein fernes Wesen ist, sondern dass Gott nahbar ist, jederzeit Gebete erhört, dass er lebendig ist, dass er antwortet, das ist eine Erfahrung, die einen so tief berühren kann, dass man sich dann auf keinen Fall mehr einsam fühlt. Also das ist wieder dieser Aspekt, ist Allah nicht genug für seinen Diener? Und ich glaube, diese Zufriedenheit, die man erfahren kann in dieser innigen Auseinandersetzung mit Gott, darin, dadurch, dass man Gott kennenlernt, dadurch, dass man sich Zeit nimmt auch für diese Beziehung mit Gott, die kann dazu führen, dass man sich alles andere als einsam fühlt, sondern sehr, sehr erfüllt fühlt und auch sehr nah mit seinen Mitmenschen, mit seinen Lieben.
Ich las jetzt heute, Herr Rabbiner Soussan, dass ein Theologe, ein christlicher Theologe, ein Buch vorbereitet. Da geht es um sozusagen spirituelle Quarantäne. Das heißt also das Positive des Rückzugs, des auf sich zurückgeworfen Seins. Es ist ja unausweichlich, es steht vor allem von uns, dass wir tatsächlich viel mehr zu Hause sein müssen, viel mehr auch alleine sein müssen. Gibt es da auch eine produktive Tradition im Judentum?
Ja, die sollte es eigentlich immer geben. Beispielsweise eigentlich jeden Schabbat, wenn wir nämlich das Arbeitsverbot, das wir sehr streng auslegen, zelebrieren, heißt das ja sowieso immer, dass wir eigentlich im kleinsten Kreis dann, abgesehen von den Gottesdiensten, die wir gemeinsam verbringen, in der Synagoge dann nach Hause gehen und dann eben das nicht einfach aufhört, sondern die Religion dann weiter zelebriert wird beim gemeinsamen Essen, beim Erzählen von dem jeweiligen Wochenabschnitt, den wir jede Woche in der Tora lesen. Dass man sich unterhält über Traditionen, dass man studiert. Und das vorhin angesprochene Pessachfest hat ja übrigens auch einen Aspekt, wo man normalerweise die kleinsten Kinder sollen die vier Fragen stellen. Und dann führt aber auch schon, führen die Rabbiner aus, dass wie macht man das, wenn man jetzt keine Kinder hat? Dann soll der Mann der Frau oder die Frau dem Mann die Fragen stellen. Und wenn man ganz allein ist, dann soll man sich selber die Fragen stellen. Also da steckt eigentlich schon drin, man kann auch diese Auszeit nutzen, um sich weiterzubilden, um zu beten, wie es gerade schon genannt worden ist, aber nicht nur zu beten, sondern sich eben auch tiefer mit dem Gebetstext auch einmal zu beschäftigen. Was bete ich da eigentlich? Wo kommt das her? Wer hat das wie formuliert und unter welchem vielleicht auch historischen Aspekt? Man kann sich spirituell so viel weiterbilden und ich glaube, dass Menschen sind ja auch unterschiedlich. Manche haben eben dann beispielsweise die Psalmen, die sie sehr ansprechen. Andere haben andere Texte. Und jeder wird seins finden können. Und jetzt hat man eben auch mal die Zeit und die Notwendigkeit, Zeit sinnvoll zu nutzen. Nicht nur mit irgendwelchen Internetserien, sondern vielleicht auch das inhaltlich spirituell Wertvolles, dass man sich etwas vornimmt und sagt, dieses eine Buch, das steht schon lange bei mir ungenutzt im Regal, da könnte ich doch mal gucken, ob ich mich jetzt damit beschäftige, sich also auch eine Aufgabe zu stellen. Ich glaube, auch das, was vorhin hier angesprochen worden ist, nicht alle haben Erfahrung mit Homeoffice. Das erlebe ich jetzt auch bei meinem Sohn, der von den Lehrern eine ganze Palette von Aufgaben bekommen hat. Wie gehe ich damit um? Ist das wie Hausaufgaben? Die mache ich dann zwischen zwei anderen Freizeitaktivitäten und mache dann so meine Hausaufgaben. Oder ist es dann doch sinnvoll, morgens aufzustehen, sich auch entsprechend vielleicht zu bekleiden, nicht nur in der Unterwäsche herumzusitzen und sozusagen einen Arbeitstag zu gestalten. Und dieser Arbeitstag, der muss ja nicht nur eben auf die tatsächliche Arbeit, die man leistet, abgerichtet sein, sondern man kann eben diese Zeit auch sich klar machen, dann und dann jeden Tag von 4 bis 6 oder von 2 bis 5 oder auch nur 10 Minuten von mir aus beschäftige ich mich auch mit Themen meiner Religion.
Und da
ich
bietet glaube, das
ist ganz wichtig, feste Zeiten zu setzen.
Da bietet das Internet ja auch eine unglaubliche Fülle von Angeboten. Und gerade jetzt, das scheint fast zu explodieren. Es gibt also da auch Gottesdienstangebote jetzt von allen Konfessionen, allen Religionen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, mal ganz einfach über den Zaun zu schauen und auch mal zu schauen, wie machen es denn die anderen. Das war in HR2 Kultur eine Sondersendung. Ein interreligiöses Gespräch. Zuversicht in der Krise. Was können die Religionen aktuell für die Gesellschaft tun? War unsere Fragestellung. Herzlichen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Die muslimische Publizistin Kola Mariam Hübsch, Die evangelische Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen Kirche in Kuhessen-Waldeck, Rabbiner Julien Chaim-Soussan von der Frankfurter Jüdischen Gemeinde und der Kapuzinerbruder Paulus Terwitte aus Frankfurt. Am Montag begrüßen Sie an dieser Stelle wieder die Kollegen von Der Tag. Für heute verabschieden sich die hr-Religionsredakteure Lothar Bauox und Klaus Hofmeister. Passen Sie gut auf sich auf.